Auf Kreuzfahrt oder auf dem Kreuzfahrt? Ich glaube, da bin ich verkehrt hier. Wollt ihr das wirklich wissen, diese Frage, und beantwortet haben? Ich mach's mir einfach. Ich soll Grüße bestellen von Freimut. Der hat 4-mal, glaube ich, angerufen und wollte wissen, worüber ich predige. Und da wusste ich es noch nicht, worüber ich predige. Aber ich habe ihm versprochen, es wird aufgezeichnet. Und dann kriegst du das eines Tages auch überspielt. Denn er nimmt alle meine Predigten auf. Er ist mein treuester Freund und Zuhörer. Es ist wie ein lebender Terminkalender. Regelmäßig ruft er vorher an. Wo bist du? Was predigst du? Wann sehen wir uns? Und er ist weit im Osten. Eltern mittlerweile verstorben. Hat noch Geschwister. Ich grüße euch ganz herzlich heute Morgen. Ihr seid aber hier und könnt mich live erleben. Aber das ist mir zu wenig. Ich bin Stellvertreter. Ich bin nur Botschafter. Und ich hoffe, ein guter Botschafter meines Auftraggebers. Jesus, unseren Herrn, euer Herr. Dass ich ein Stück weit euch Einblick gewähren kann in sein Herz, in sein Denken, in seinen göttlichen Willen, in seine Pläne. Und deshalb heute Morgen wollen wir nachdenken auf Kreuzfahrt oder auf dem Kreuzpfad. Das hört sich ja fast ähnlich an, ne? Und das liebe ich, so diese Wortspiele, wo man dann drüber nachdenkt. Was hat er uns zu sagen? Ich habe dann auch für euch mitgebracht, Norwegen mit Nordkap heute. Das Schiff heißt MSC Preciosa und kostet 100 Euro Rabatt, 2329, dauert, ja, ich habe es ja eben schon gesagt, bis 31. soll es eingelöst werden, 14 Tage, 11 Übernachtungen, je nachdem. Also das ist gar nicht so lange, denke ich, immer nur so kurze Zeit. Hier habe ich aber noch ein zweites. Das ist dann die zauberhafte Adria für 1.999 mit dem Frühbucherrabatt. Es ist in einem Hotel und es ist auf dem Schiff und ich sehe hier Adria, Venedig, Zadar, Dubrovnik, Kotor, Bari und Korfu. Ich denke, das ist etwas Wunderbares, mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein. Aber dann habe ich eben doch noch die zweite Frage, sind wir möglicherweise aber dann doch vielleicht auch auf einem anderen Dampfer unterwegs, auf dem sogenannten Kreuzfahrt mit PF geschrieben. Und das ist nur so symbolisch angedeutet. Ich will mal sehen, ob hier so Seeleute unter euch sind, die mit diesem Boot etwas anfangen können. Ist das ein Freizeitboot? Ist das eine Spezialanfertigung? Hat dieses Boot einen besonderen Auftrag? Was meint ihr? Ja, einige nicken mit dem Kopf, aber der Rest muss leider sitzen bleiben und zuhören, weil ich es jetzt gleich erläutern werde. Die, die es wissen, sagen, kennen wir schon, wissen wir auch, worum es da geht. Also, ich hätte auch kurz und knapp die Frage stellen können, wozu FEZ in Hameln? Bruder, willst du uns in Frage stellen? Ja, das möchte ich. Ich möchte jeden Einzelnen herausfordern, der sich dieser Gemeinde zugehörig weiß, möglicherweise aber auch die Außenstehenden sagen, die muss ich erst prüfen, ob das für mich die richtige Gemeinde ist. Handzeichen mal bitte. Wer schätzt diesen Versammlungsort? Ich gucke auch nicht hin. Da waren also einige Hände oben. Wer macht darauf aufmerksam? Hier ein Schaukasten draußen, habe ich mir angeguckt. Oder du und ich auf diese Gemeinde. Weil ihr so überzeugt seid, weil ihr begeistert seid. Wann ist Sonntag? Ich freue mich drauf. Oder vielleicht Bibelstunde oder Gebetsstunde. Oder Brüdertreffen. Muss das sein? Ja, muss auch sein. Was passiert eben in FEZ, was es woanders nicht gibt? Nicht in einer Kirche oder in einer anderen Zusammenkunft von Christen? Was passiert hier im FEZ, was es sonst woanders nicht gibt? Warum und wozu FEZ? Wozu ist es eigentlich da? Ich frage provokativ. Naja, nun, das ist ein Erbstück des Gründers Hermann Zeiss. Handzeichen, wer hat vom Namen Hermann Zeiss schon mal gehört? Naja, weniger, aber der Rest sagt, wer ist Hermann Zeiss? Ich mach's noch deutlicher, in dieser Stadt Hameln war einer der Gründer unter anderem Richard, richtig oder falsch, Richard Strauss. Ja, und das weiß ich noch, ich habe den vorne gesehen. Und da hatten sie einen Chor. Und da sang auch ein junger Bruder mit, der hieß Harald. Wie er weiter heißt, verrate ich jetzt nicht. Da war begeistert dabei und hat gesungen. Also wir sind in der Verpflichtung unserer Vorväter, wir müssen einfach die Gemeinde Ekklesia, so hieß sie früher mal, fortsetzen. Und darum bin ich eben auch noch mit über 70 und du mit über 80 Jahren immer noch dabei. Ist das der Wille Gottes? Ich glaube, da ist eine Standortbestimmung notwendig. Standortbestimmung heißt eigentlich immer Vergleich früher und heute. Früher. Da war ja auch, was war da los? Nicht? Wenn Hermann Zeiss kam, dann waren die Hallen zu klein. Menschen kamen aus allen Löchern, allen Ecken und wollten das kraftvolle Evangelium hören. Nein, sie wollten auch sehen, wie Menschen geheilt werden. Es geschahen auch Zeichen und Wunder. Und so eine Gemeinde, wo man so begeistert ist, ob nun Amerika, wir schauen einfach mal in die Gemeinde Ephesus hinein, was Paulus denen für ein Zeugnis mit auf den Weg gegeben hat. Und zwar im ersten Kapitel, in dem Vers 15, da sagt Paulus, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch, also geschrieben jetzt an die FEZ, vielleicht auch nicht, von dem Glauben bei euch in der FEZ, was macht er? Liege ich nur noch auf den Knien und heule Tag und Nacht und sage, was für eine Gemeinde, die muss auf die Beine kommen, da fehlt's hinten und vorne. Nein, Paulus sagt zu den Ephesern, wenn ich an euch denke, von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinen Gebeten. Und dann geht das weiter, dass Gott in Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, dass er gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu seiner Selbsterkenntnis. Paulus hört gar nicht auf zu schwärmen und das Beste zu wünschen. Das war die Gemeinde Ephesus. Damals, im Feuer. Paulus gegründet. Sie war erweckt. Sie war lebendig. Standortbestimmung heißt, wir müssen leider auch in die Offenbarung reinschauen. 100 Jahre später wäre nicht richtig. Wie viele Jahre nehmen wir da mal? 50 Jahre vielleicht gerade mal. Denn die Offenbarung ist ums Jahr 100, so rum vermuten die Bibelgelehrten, geschrieben worden. Und in Ephesus, in der Offenbarung 2 wird von der Gemeinde Ephesus berichtet, die Verse 2 bis 4. Ich weiß deine Werke und deine Arbeit und deine Geduld. Amen, das ist so, ne? Werke, Arbeit und Geduld, die habt ihr hier auch. Urgestein, was hier so sitzt, die sind dabei in Treue. Und dass du die Bösen nicht tragen kannst und hast versucht, die da sagen, sie seien Apostel, sind's nicht, gleich wieder vor die Tür gesetzt und hast sie als Lügner erfunden, verträgst und hast Geduld, um meines Namens willen. Aber arbeitest du und du bist nicht müde geworden, immer noch im Eifer. Aber die kann man oft an der Hand abzählen, die dann dabei geblieben sind, die dran geblieben sind. Jedenfalls, wenn ich in unsere Gemeinden hineinschaue, erlebe ich das oft, dass dann Müdigkeit einsetzt und die Sorgen des Alltags einen so überrumpeln. Und der Erste sagt, ach, weißt du, Bruder, ich gucke mir jetzt immer eine Predigt aus Großbritannien an, London. Da ist ein ganz toller Prediger. Die eigene Gemeinde ist keine 30 Kilometer entfernt, viel dichter, aber Ach, da gibt so viele gute Predigten auch im Internet. Wieso eigentlich noch Gemeinde? Hallo? Habt ihr kein Smartphone? Habt ihr kein PC? Ach, die sitzt hier, Alter, weil ihr keine Internetverbindung habt. Mensch, ja, das sind so die Hinterwäldler, oder? Nein, ich glaube, das sind andere Gründe. Und dann sagt Paulus, dann sagt Gott selbst, so ein Schlussresümee. Du bist nicht müde geworden, aber ich habe wieder dich. Hey, Epheser, dass du die erste Liebe verlässest. Es ist ein Prozess, der langsam einsetzt, wo das Feuer langsamer abbrennt, das Feuer des Evangeliums nicht mehr so in unserem Herzen präsent ist. Welche biblische Berechtigung gibt es für das FEZ? In welcher Situation stecken die Gemeinden Christi in Deutschland oder vielleicht auch hier in Hameln? Und ihr wisst es, seid Kenner der Szene. In Hameln fallen mir gleich um die 5 Gemeinden ein, nicht Kirchen, Gemeinden, die auch sich einbringen für das Evangelium. Aber warum dann gerade das FEZ? Wer hatte die Idee, dass sich Christen statt zu Hause in den Gemeinden treffen? Könnte man doch auch machen. Ja, nee, da muss ich immer abwaschen hinterher und vorher nochmal staubsaugen. Das ist in der Gemeinde einfacher. Da kann man dann mal sagen, du bist im Dezember dran und du dann wieder im Januar und so machen wir das weiter. Wir haben einen Jahresplan. Ja, die haben sich anfangs in den Gemeinden, in den Häusern getroffen und dann wuchs die Hausgemeinde so sehr, dass sie dann auch regional bekannt wurde und die Häuser waren einfach zu klein. Jetzt wollen wir mal im Neuen Testament hineinschauen und da finden wir, wer ist eigentlich Gemeinde? Und in 1. Korinther 3, Vers 16 wird es ja aufgelistet, wisst ihr nicht, fast schon ein Vorwurf, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Der Tempel Gottes. Herzlich willkommen heute Morgen, denn es geht noch weiter. Und die Gemeinde ist im Neuen Testament der Tempel Gottes. Und wir sind Glieder untereinander. Glieder dienen einander, hören einander zu, helfen einander, beten füreinander, ermahnen einander, wenn es notwendig ist, in Liebe. Der Tempel Gottes, das Haus Gottes. Meine Frau ist im Alten Testament hängen geblieben. Die sagt, ich habe fast keine Lust mehr an den lieben Gott zu glauben. Warum? Uschi, wo bist du? Zweite Mose oder erste Mose noch? Dritte Mose? Die ist im Alten Testament richtig in der Gründungszeit, wo Gott zu den Israeliten gesprochen hat. Opfer, Opfer, Opfer. Viel Blut musste fließen. Und sie sagt, ach, ich kann ja froh und dankbar sein, dass ich im Neuen Testament lebe. Ja, ich sage, es wurde ein Opfer gebracht und deshalb sind wir hier, um dieses Opfer zu huldigen, dieses Opfer zu ehren. Und das hat Gott selbst gebracht. Johannes hat es erkannt und sagt, da, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde vorträgt. Johannes der Täufer hat Jesus so betitelt. Und deshalb wollen wir hier als Tempel Gottes eben auch von ihm hören und ihn verkündigen. Und wir fragen uns natürlich jetzt am Sonntag, heute ist Sonntag, ne, wenn ich das richtig sehe. Ich habe das in meinem Kalender festgestellt. Ich sage, heute musst du nach Hameln. Und am Sonntag, ich weiß dann, wie der Gottesdienst abläuft. Hier steht bei mir mit Gesang, Haken dran. Mit Lob und Dankgebeten an unseren Herrn, dem Haupt der Gemeinde, Haken dran. Mit Taten der Liebe und Vergebung, kann ja noch sein, hinterher. Ne, wenn du irgendwo was gegen deinen Bruder, deine Schwester hast, geh hin und reich die Hand und sag, lass uns wieder zusammenarbeiten. Oder lass uns wieder miteinander reden. Hoffentlich auch ein Haken dran. Liebe und Vergebung im Tempel Gottes mit Wertschätzung und Anteilnahme unserer Mitchristen. Darum Gottesdienst, zwei Möglichkeiten, richtig provokativ und gegensätzlich, nämlich Last, und wir drehen das einfach mal um, oder Lust. Last oder Lust, das ist schon Verpflichtung oder Verlangen. Da müsst ihr selber euch das beantworten, wo man sagt, ja, da müssen wir hin, die warten ja auf uns. Lust habe ich keine. Herr, erbarme dich. Was ist los? Woran liegt das? Fehlt da etwas? Ich komme auf Seite 2. Wir sind jetzt Montag. Ne? Sonntag hatten wir heute, viele Haken dran gesetzt. Jetzt am Montag. Leben wir nach Gottes Willen? Und ich habe da aus dem Römer 12, Vers 2 das entnommen. Stellt euch nicht der Welt gleich. Und das wirst du erleben, wenn du berufstätig bist. Die Welt draußen tickt anders. Ändert eure Gesinnung auf das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene und prüft, was Gottes Wille ist. Und wie kriegen das denn unsere Kolleginnen und Kollegen mit im Berufsleben? Oder meinetwegen auch in der Verwandtschaft? Ganz einfach. Sie prüfen dein Verhältnis zum Geld. Was sprichst du da an? Musst du meine 100.000 auf dem Konto jetzt auch noch da publik machen? Nein, wie gehst du mit dem Geld um? Das heißt, das, was dir anvertraut wurde. Da unterhält man sich drüber unter Kollegen, oder nicht? Boah, hat er wieder ein Lamborghini gekauft. Ja, der Jaguar, der lief nicht mehr so, wie ich wollte. Ist jetzt übertrieben. Ach ja, für dich müssen wir langsam sammeln. Du fährst ja 19 Jahre alten Touran. Gut, dass wir das wissen. Was machst du mit dem Geld? Wo steckst du das hin? Was gibt's denn noch? Zum Beispiel die Freizeitbeschäftigung. Och, früher, erstes Lehrjahr, am Schraubstock gestanden und gefeilt. Ich hatte so dann gehört, oh, wir hatten wieder eine Party am Wochenende, haben wir gesoffen, oh, ich wusste gar nicht, wie ich nach Hause gekommen bin. Mann, oh Mann, und die eine Schnitte, die war ja heftig. Oh, da habe ich fast versucht, da nächstes Mal sehe ich die wieder. Und so waren die alle am Reden. Und ich fragte dann einen, was hältst du von Jesus? Das war ein Vollidiot. Ich war so entsetzt. Einen nach dem anderen habe ich gefragt. Und irgendwann hatten wir ja auch Berufsschule. Und die Berufsschule, heute geht's nur bis 12 Uhr. Die Berufsschule. Oh, wunderbar, haben wir am freien Tag, super. Ja, einmal mitgemacht. Da sage ich, das ist nicht richtig. Es gibt eine Verpflichtung, wenn die Berufsschule vorzeitig endet. Wo soll man dann anschließend hin? In den Betrieb, da sitzt er. Siehst du diese neunmal Klugen? Ich wusste es zwar, aber ich sage, ich reiß ja die anderen Kollegen rein, wenn ich dann da so als super Vorbild, ne? Allein bei Siemens wieder auftauche. Wo sind die anderen? Weiß ich nicht. Da habe ich in meiner Not Harald Specht angerufen. Harald, erinnerst du dich? Weiß er gar nicht mehr. Ich sage, Harald, was soll ich da machen? Und der ist so ganz trocken. Alles, was ihr tut, das tut zur Ehre Jesu. Alles, was ihr tut, ich sage, ist das zur Ehre Gottes? Schwänzen, Lügen, so, nee, Berufsschule, nee. Ich bin tatsächlich allein aufmarschiert. Die anderen wurden alle verdonnert. Die Zeit muss nachgeholt werden. Wie kriegen deine Kolleginnen und Kollegen mit, dass du Kind Gottes bist? Das war nun nicht gerade so angenehm, aber jeder wusste, das ist ein Frommer. Wie kriegen das deine Umwelt mit? Aufgrund Ehe und Familie. Mit den Kindern. Mit der eigenen Ehefrau. Da kann ich auch nicht zu, die läuft mir immer hinterher. Wie gehst du mit deinem Partner um? Das kriegen Außenstehende mit. Ach, Herr Ulrich, ja. Ich habe gehört, ja, sie, gerade die Frau hat ja ein Kind gekriegt. Hm? Ja. Ah ja, das ist jetzt unser viertes. Dann sind sie ja kinderreich. Dann können sie doch in Urlaub fahren auf Kosten des Staates. Wusste ich gar nicht. Ab 3 Kindern gilt man als kinderreich in Deutschland. Eieieiei. Und irgendwann haben sie nicht mehr gesäuft. Es kam ja noch das 5. und das 6. Das ist unnormal in heutiger Zeit, oder liege ich hier verkehrt? Kann man ein Kind Gottes an der Zahl der Kinder erkennen? Mit Sicherheit nicht. Aber wenn du siehst, dass du eine Frau hast, die schon 49 Jahre dir zur Seite steht, das spricht sich schon rum. Und ich war im Schiller-Gymnasium. Hast du das erzählt, Andreas? Das hast du nicht erzählt? Kommen wir noch zu. Wir kommen noch auf Punkt 3. Ich hole vor. Das ist bei euch in Hameln. Kennt ihr doch, Schiller-Gymnasium. Und wir beide, er war ja dabei. Ich sage, ja, wir führen eine Ehe zu dritt. Die Schulklasse. Ich weiß nicht, was die Lehrerin gedacht hat. Dass er so fortschrittlich ist, finde ich ja toll. So progressiv. Ich sage, ja, Ehe setzt sich zusammen aus E, einer, das erlaube ich mir mal, einer, aus dem H und aus eine, die sitzt da. Aber was ist das H? Und einer hatte dann eine Antwort, ich weiß gar nicht, was das war, der Herrgott. Ich sage, ja, das ist der Herr in der Mitte. Das heißt, weil Gott in unserer Mitte ist, finden wir zusammen und halten zusammen, weil er uns die Kraft der Vergebung schenkt, weil er uns lehrt, in Liebe einander nicht zu küssen, zu ertragen. Ja. Das ist das, wo du merkst, plötzlich bist du in der Verwandtschaft und du kriegst mit, wie es reinhaut in verschiedenen Ehen. Und ich könnte heulen, wenn ich sehe, wie die Kinder dann aufwachsen müssen, weil Papi ist über alle 7 Berge geflüchtet oder ich weiß nicht wohin und will nicht mehr und kann nicht mehr. Das ist eine Not. Wie predigen wir am Montag? Versteht ihr? Das Verhältnis zum Geld, unsere Freizeitbeschäftigung, Ehe und Familie. Es gibt Abweichungen, Veränderungen gegenüber der Welt, den Verwandten, Kollegen und Nachbarn. Und ich sage dir eins, dein Verhalten. Reden, denken und handeln. Ist das richtig? Denken, reden und handeln. So rum. Ist eine Demonstration, ist eine tägliche Demonstration. Nicht demonstrieren. Warst du da jetzt in Hannover? Ja, hätte ich sein müssen. Gestern Abend irgendwo war eine Demonstration wieder. Wir für das Leben oder wir für Jesus. Ich sage dir, dein Leben Montag ist eine Demonstration im Alltag, wo du bist. Und da sagst du, ja, aber ich kann ja nicht überall predigen. Nein, das sollst du nicht. Du sollst dein Leben mit Gott leben und die Menschen werden einen Unterschied feststellen. Welche Aufgabe hat das Haus Gottes für die Welt oder für Gott? Und nach 1. Timotheus 3, Vers 15b ist es das Haus Gottes, die Gemeinde, der Tempel, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und jetzt komme ich auf den Predigtinhalt, der euch jetzt angeht als Gemeinde, die Mitte. Ich mache es einfach, nur drei Dinge sind das. Gemeinde hat den Auftrag für den Dienst nach oben. Und jetzt aber fairerweise muss ich dazu sagen, habe ich von Albert Fröse, das ist der Leiter der Bibelmission, kann ich auch nur bestens empfehlen. Die setzen sich ganz besonders im Osten sehr für den Bau des Reiches Gottes ein. Und der schrieb in seinem Editorial, in dem Eingangswort, Gemeinde hat drei Aufgaben. Der Dienst nach oben. Was ist denn damit gemeint? Das ist die Anbetung und Verherrlichung Gottes. Ein neues Lied, geht mir so, bedeutet nämlich wieder darüber nachzusingen, was wir singen, anstatt uralte Lieder 40 Jahre lang sonntags zu wiederholen. Habe ich auch erlebt. Boah, schon, dass sie hier rein und dürr wieder rausgingen. Und heute, nach etlichen Jahren, werden sie wieder lebendig und sagen, was haben wir einfach so runtergesungen? Das sind ja Textinhalte, die das Blut in den Adern gefrieren lassen. Ich gebe mich ganz hin. Ich will nur für dich leben. Nur für dich. Und ähnliche Sachen. Die werden dann so, weil sie wiederholt werden, weil sie runtergesungen werden. Der Dienst nach oben heißt auch anlassbezogene Fürbitte. Die Gemeinde hört von einer Not. Ja, ist so. Ja, jeden trifft's ja mal. Sondern, dass wir durch Fürbitte Anteil aneinander nehmen. Ja, das macht die Gebetsstunde. Die Gemeinde gehört dazu. Na gut, wenn man das auslagern kann, ne? Also die notvollen Gebete in die Gemeindestunde. Aber Gemeinde, wir wollen ja einen wohltemperierten, angenehmen, ärgerfreien Gottesdienst erleben. Wenn die Gemeinde lebendig ist, bleibt sie nicht auf den Stühlen sitzen und sagen, die Not ist groß. Wir haben einen Fürbitteteil. Oder wir haben jetzt ausnahmsweise mal, und das auch nicht in ständiger Wiederholung. Dann sind wir wieder in diesem Kreislauf drin. Ja, ich weiß schon genau, was kommt. Der Lobpreis ist vorbei, die 25 Minuten sind rum. Und jetzt kommt die Predigt, aber bitte nicht über 30 Minuten. Du kannst über alles predigen, aber nicht über 30 Minuten. Wir halten uns auch dran, weil wir anständige Leute sind. Für bitte. Und ich habe gelesen, das fand ich auch interessant, ein betendes Land ist ein gesegnetes Land. Welches Land meine ich? Liegt in Mittelamerika, hat einen gläubigen Präsidenten. Es hatte die höchste Mordrate der Welt. Ganz kleines Land. Das Land heißt zu Deutsch der Retter und heißt italienisch oder was ist es, portugiesisch? San Salvador. Und was ist passiert? Jetzt ist es das sicherste Land auf dem Kontinent mit Hilfe eines gläubigen Präsidenten und betender Gemeinden. Ah, das ist hammerstark. Wie also Gebet, dieser Dienst nach oben, wenn wir ihn bewusst und ernst nehmen und pflegen, nur Teil der Gemeinde ist. Was haben wir denn noch? Jetzt kommt der Dienst nach oben, Gott anbeten, Gott loben und preisen. Jetzt kommt der Dienst nach innen. Ah, jetzt bin ich mal dran. Das ist aber nett. Worum geht's denn da? Dienst nach innen. Es geht um Wachstum, Klammer gesetzt, der Gemeinde. Boah, die da, die sind aber gewachsen. Wie machen die das? Und da habe ich gehört, auch größer als wir. Geht's um Wachstum der Gemeinde, ja oder nein? Nein. Ich sage nein. Das ist nur eine Folge einer lebendigen, verbundenen Gliedschaft im Reich Gottes. Und das ist der Tempel. Und da sagt er, ja, da waren mehr da, weniger da. Ja, wir wissen auch nicht, woher die kommen. Und ich erlebe solche Gemeinden, die einfach wachsen, wenn die Prinzipien, die Grundlagen eben einfach stimmen. Dieser Dienst nach innen, da gehört ja dann rein Lehre, Ermahnung, Ermutigung. Schaut euch die Geistesgaben an, finden wir in 1. Korinther 12 und 14. Das sind zwei Kapitel, dass man die liest. Und dann darf man das vielleicht auch mal einbringen in der Brüderstunde, Gemeinschaftsstunde oder wie man das auch immer nennt. Und auweia, die Gaben, die haben wir gar nicht. Da stehen einige. Und einige haben wir auch gar nicht. Wollen wir das? Hat Paulus eventuell gesagt sogar, trachtet danach. Gab es da so eine Gabe? Ja, trachtet danach, dass ihr weissagen könnt. Ja, aber das war früher mal, zu anderen Zeiten. Versteht ihr, da müssen wir sehen, abgleichen. Wie war das mit der Offenbarung 2, Ephesus und Epheser 1, nachdem ich gehört habe von eurer Liebe zu allen Heiligen und dann jetzt die Liebe hat nachgelassen. Wir waren mal mit den Geistesgaben eng verbunden, aber jetzt haben wir gar keine mehr so richtig. Können wir Gott nur bitten, Teil 1, wo wir Gott loben und preisen und gleichzeitig sagen, Herr, schenke du wieder die Gaben des Heiligen Geistes in unsere Gemeinde hinein. Mitmal haben wir die Gabe der Geisterunterscheidung. Einer sagt, stopp, Freunde, in die Richtung, da müssen wir mal unter vier Augen reden, da stimmt was nicht. Wie kommt das? Gott hat ihm begnadet oder sie, dass man ganz klar sagt, wir haben das wiederholt erlebt, wenn die oder der im Auftrag Gottes spricht, müssen wir hinhören, Gabe der Geisterunterscheidung. Auch das gehört dazu, weil in den letzten Tagen viel Verführung auch kommt. Wie wollen wir da uns durchlavieren? Ja, das Wort Gottes sagt doch alles. Da kannst du lange blättern, bestimmte Dinge findest du nicht. Ja. Welche Funktion hast du in der Gemeinde gemäß Römer 12, 3 bis 8? Auch das gehört zur Hinterfragung. Gemeinde, wie soll sie funktionieren? Es gibt nicht nur die Gaben des Geistes. Ich habe diese oder ich habe jene, mag ja sein. Aber die Leiterschaft, wie setzt sie sich zusammen? Der Gemeindeleiter, wenn der vorne steht, da zucken alle zusammen. Das kann nicht sein. Der Leiter ist der Primus inter pares. Das gefällt mir so gut. Das heißt, der Erste untergleichen. Der Erste untergleichen in einer Ältestenschaft. Summa summarum, wenn man merkt, hier ist es schwierig, einen Weg zu finden. Gemeindeleiter wird unterstützt von einer Ältestenschaft. Dann findet man einen Weg, was lassen wir, was machen wir. Und nachzulesen, Römer 12, 3 bis 8. Ich habe nur drei aufgeschrieben. Da gibt es Geber, Diakone und Älteste. Da können wir alle den Kopf nicken. Ja, das wissen wir ja auch. Jetzt haben wir zwei Dienste. Der Dienst nach oben, Gebet, Fürbitte, Anbetung, Lobpreis. Der Dienst nach innen, die Gemeinschaft untereinander. Die Glieder nehmen teil aneinander, tauschen sich aus. Und jetzt kommt Teil 3. Und das ist der Dienst nach außen. Was? Haben wir da auch noch was zu tun? Naja, ich habe ja gesagt, ihr braucht gar nichts machen. Ihr braucht nur euer eng mit Christus verbundenes Leben zu demonstrieren. Und wir haben ja nochmal rückwärts gedacht, wo fällt das auf? Im Gespräch mit den Kollegen und Kolleginnen, wenn es ums Geld geht, wenn es um die Gesundheit geht, wenn es um die Familie geht. Wie stehst du dazu? Und dann ist das schon Ausdruck. Aber jetzt sitzen wir Gläubige, sowohl die Juden als auch die ehemaligen Heiden, wir sitzen eigentlich alle in einem Boot. Aber in welchem Boot sind wir unterwegs? Entweder das Kreuzfahrtschiff, ich muss darauf aufmerksam machen, dieses Kreuzfahrtschiff, dreimal Mahlzeiten reicht nicht. Das sind, glaube ich, 13 Restaurants an Bord. Aber ich sage dir auch, 13 Restaurants und die Aufenthaltsdauer auf so einem wunderbaren Kreuzfahrtschiff ist nicht 30 Jahre, sondern maximal 3 Wochen, wenn du viel Geld hast. Sonst sind es sogar nur 14 Tage oder manche reisen auch für eine Woche. Das ist das Kreuzfahrtschiff. Und wir sind alle in einem Boot eigentlich unterwegs. Und nicht nur 3 Wochen, sondern unser Leben ist von Gott uns geschenkt. Und da ist die Frage, liegen wir auf dem Oberdeck im Liegestuhl bei einem coolen Drink, unterbrochen von einem Sprung in den Swimmingpool und wartest noch auf das Kapitänsdinner, weil der heute Abend auch kommt und machst dich schick und sagst, boah, was ist das? Das ist vorübergehend. Und das hört sich eben zwar nach Kreuzfahrtschiff an, aber in der Bibel finden wir auch noch ein weiteres Boot, ein weiteres Schiff. Und da gibt es Schiffbrüchige, die immer wieder über Bord gehen. Passagiere, einsame Seelen, gelangweilte Kreuzschifffahrer, wie der Bordpianist auf der MS Deutschland, Waldemar Grapp. Habt ihr von dem gehört? Der hat auf dem Piano, habt ihr hier, gespielt, die Leute unterhalten. Und was findet er in seiner Kabine? Da frage ich jetzt Andreas. Der findet eine Bibel von den Gideons. Still lag sie da und er hat sie auch immer wieder an die Stelle zurückgelegt, wo sie hingehört. Und eines Tages legt er sie auf und er liest und sein ganzes Leben steht ihm vor Augen. Was machst du hier auf dem Kreuzfahrtschiff? Ist das dein Dienst des Lebens? Er geht an Bord, oben an Deck und spricht in den dunklen Nachthimmel, Gott, wenn du eine Aufgabe oder eine Berufung hast, dann zeige es mir. Er hat seinen Dienst quittiert. Er ist zur Bibelschule gegangen und heute macht er Evangelisation. Das ist aber eher selten, wenn du jetzt deinem Schwiegersohn eine Kreuzfahrtreise spendest und sagst, hoffentlich bekehrt er sich da drauf. Also ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Wenn du Geld über hast, ich gebe dir sonst noch einen anderen Tipp. Wir kommen vielleicht noch drauf. Ja, das ist also so, was man auf einem Kreuzfahrtschiff erleben kann. Das ist knapp und kurz die Zeit. Essen ist reichlich vorhanden. Der Ton ist gepflegt, angenehm und rücksichtsvoll. Aber es gibt noch ein anderes Boot. Das will er einfach nicht zeigen. Ich warte drauf. Da ist es! Dieses Boot, ha, Hand hoch. Wer möchte da mitarbeiten? Die suchen immer noch Mitarbeiter. Im Maschinenraum, in der Bordküche, haben sie auch so eine kleine. Das ist ein, du bist gleich ruhig, das ist ein sogenannter Seenotrettungskreuzer. Das ist ja, glaube ich, nicht in der vollen Länge. Ich kann es von hinten nicht erkennen. Das kann auch das Tochterboot sein oder ein kleineres. Die DGZRS, ist die bekannt? Abkürzung für Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und die ist seit 1865 unterwegs, mit Tausenden von, um Menschenleben zu retten. Die Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und sie setzen alles daran, wenn sie den Seenotrettungsruf, wie heißt der? SOS. Morsezeichen. Und jetzt, wie geht's weiter? Also, jetzt wisst ihr alle, was SOS bedeutet. Wenn ihr das mal hört, aufmachen, hört ihr nicht. Da muss man ja auf Sendung sein. Merkt ihr, und so müssen wir als Kinder Gottes auf Sendung sein, dass wir die Rettungsrufe in unserem Umfeld wahrnehmen. Das können Tränen sein in den Augen unseres Gesprächspartners. Und du zeigst Anteilnahme. Da leiden sie. Darf ich für sie beten? Möchten sie das aussprechen? Möchten sie darüber reden? Darf ich das mitnehmen? Ich bete mit meinem Mann, mit meiner Frau darüber zu Hause. Die Not ist da, dieses SOS. Ich bin verzweifelt, ich weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll. Aber da sind wir oftmals so eingeschränkt hörfähig, weil wir werden überflutet. Eine sogenannte Reizüberflutung von allen Ecken und Enden. Wenn der Fernseher aus ist, ist das Smartphone an. Wenn das Smartphone aus ist, ja, dann liege ich im Bett und schlafe. Wo sollen die Impulse herkommen, versteht ihr? Und Seenotrettungsmitarbeiter haben ein Empfangsgerät und sie hören hinein, wo sind die Seenotrettungsrufe. Und man kann sagen, brauchen wir die überhaupt? Denn so selten, wie die auslaufen, ich mache ja nun in Cuxhaven regelmäßig Urlaub, da liegt auch ein Seenotrettungskreuzer. Wenn ich komme, liegt der im Hafen. Und einmal habe ich es aber gesehen, da war er dann hinten auf der Kiellinie und habe ihn gesehen, wie er gefahren ist und wie auch Leute vom Watt gerettet wurden. Das gibt es. Ja, diese Geduld, dieses Abwarten, Herr, wo stellst du mich hin? Wo ist mein Platz? Dieser Platz nach draußen, versteht ihr? Wo ist eine Gelegenheit, das Evangelium zu bezeugen? Und manche sagen dann eben, ja, was soll ich denn da machen? Ich habe nicht viel. Ich habe für euch freundlicherweise den Freundesbrief mitgebracht, der Gideons. Was ist da drin? Was ist denn das Besondere? Ich nehme den immer gerne mal 9, weil ich im Ort 9 Geschwister habe. Die sind noch gar nicht, die sind alle schon erlöst, kann man fast sagen. Aber zur Ermutigung schreibe ich rauf mit freundlichen Grüßen meinen Namen und stecke den einfach im Briefkasten rein. Aber die Geschichten, die da drin stehen, ermutigen zum Nachdenken, sich zum Einbringen für den Dienst im Reiche Gottes. Es sind Berichte, was passiert, wenn Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Und so kann man einfach sagen, wie kann ich anderen Menschen aufmerksam machen auf das Wichtigste? Habe ich euch das schon erzählt, dass meine Tochter irgendwann dann sagte, sonntags in Gottesdienst gehe ich nicht, Stefan. Was ist denn, warum? Ich gehe in die Sauna. Sag mal, was hast du für eine Erziehung genossen, Tochter? Ja, ich habe es auf dem Herz, ich soll in die Sauna. Oh, Gabe der Geisterunterscheidung. Sie geht in die Sauna und irgendwann kriegt ihr Mann einen Telefonanruf, der war in der Gemeinde. Stefan, kommst du bitte noch mal in der Sauna vorbei? Wie, ich will nicht heute in die Sauna. Ich habe hier einen Mann kennengelernt, der interessiert sich für das Evangelium. Oh, ich sage, Herr, ist das Missionsgebiet für meine Tochter? Und sie hat es auf dem Herzen, sie hat sich die Freundesbibel, Freunde können diese kleinen Taschentestamente käuflich erwerben, ich glaube um 3 Euro, 3,50 € oder sowas, eine. Und da hat sie gesagt, wenn Sie Interesse haben, dann gebe ich Ihnen, und mein Mann kann Ihnen noch mehr darüber erzählen. So handelt Gott auf ungewöhnliche Art und Weise und schenkt Begegnungen, wo wir das gar nicht uns auszudenken wagen, was alles damit verbunden ist. Aber Gott ist ein lebendiger Gott und wir können ihm vertrauen. Und wer das möchte, nach außen, wo man sagen, aber was soll ich dann machen? Und es gibt auch einige, das geht mir so, wo ich sage, ich kann nicht nach Afrika und ich will auch nicht. Ich kann nicht nach Indien, will ich auch nicht. Du kannst nach Grönland, das ist nicht so heiß, will ich auch nicht. Ich sage, Herr, aber du hast Leute, die haben es auf dem Herzen. Und die sagen, ich würde ja. Und ich habe sogar einen Bruder, der will immer nach Pakistan. Wirklich, der war mehrfach in Pakistan. Das Einzige, was mir dann überbleibt, ist, dass ich mein Portemonnaie öffne und sage, fahr nach Pakistan und bestell schöne Grüße von mir. Aber ich bleibe hier. Versteht ihr, wo man auch mit seinem Geld investieren kann? Dass die Außenwirkung, eine Gemeinde, die außen ihre Posten hat, da beten wir intensiv für, da sind Herausforderungen, da hören wir Rückmeldungen, was ist passiert. Eine missionierende Gemeinde, ich sage euch, wenn jeder in dieser Woche jetzt überlegt, Herr, leg mir irgendwas aufs Herz, nicht zwanghaft, sondern wen du mir in die Wege führst, auf welche Art und Weise, musst nicht in die Sauna gehen, mach's nicht nach, lass dir selber was einfallen. Der Herr schenkt es manchmal auch, aber sag, ich möchte Licht und Salz für dich sein und bitte, Andreas, nächstes Mal. Dann einfach Zeugnis sein und sagen, ich möchte euch was sagen. Wir waren im Schiller-Gymnasium, das kann man erzählen, das ist positiv. 4 Klassen haben, ich meine komplett, immer die Bibeln angenommen. Das Neue Testament. Und mein Gebet ist, Herr, nun lass sie die richtigen Stellen aufschlagen. Viele schauen so spontan rein. Und was haben wir schon für Berichte gehört? Die wurden richtig ins Herz getroffen, Bibel aufgeschlagen, Vers gelesen und gesagt, da muss ich mehr drüber wissen. Und das wünsche ich mir, dass wir lebendige Zeugen, also nach außen in eine Gemeinde, die es auf dem Herzen hat, das Evangelium zu verbreitern. Angefangen natürlich im Familienkreis. Aber wenn du 50 Mal deinem Sohn gesagt hast, du solltest besser werden und in die Gemeinde gehen, dann sagt er, dann kannst du das Missionieren aufhören. Das ist Fehlinvestition. Aber wenn du einen Menschen von Gott zugeführt bekommst und er sagt, dann erzählen Sie mir mal mehr. Meine Frau kommt nicht rein. Die sitzt draußen im Auto mit dem Nachbarn und kommt nicht rein. Komisch. Ich muss sagen, ich vertraue ihr ja eigentlich. Da wird wohl nichts passieren. Aber so lange sitzt vor unserem Haus und irgendwann kam sie dann rein. Wie waren meine Worte? Was meint ihr? Sag mal, warum hast du denn da so lange mit dem im Auto noch gesessen? Uschi, was war die Antwort? Der hatte so viele Fragen und Glauben zu mir. Jetzt wisst ihr, wie meine Tochter tickt. Merkt ihr es? Das ist die Mutter und die Tochter. Das ist das Schöne, dass Gott uns gebraucht auf unterschiedliche Weise, wo wir sagen, oh, ja, lass dich von Gott gebrauchen und du wirst zum Segen werden. Wo sind wir auf dem, ich musste euch das Geheimnis verraten. Das sage ich zum Schluss. Ja. Kreuzfahrtschiff haben wir ausgiebig behandelt. Was wir nicht behandelt haben, das ist, sind wir auf dem Kreuzpfad. Mit PF geschrieben, ne? Ja, auf dem Kreuzpfad. Da habe ich gedacht, was machst du da mit der Gemeinde? Auf dem Kreuzpfad? Hast du da jeweils was mit zu tun, Herr Jesus? Da sagt er, ja, schau mal rein in Lukas 9. Da habe ich etwas zugeschrieben, zu dem sogenannten Kreuzpfad. Und es gehört dazu die bittere Pille. Da sprach er zu ihnen allen. Wer mir nachfolgen will? Wer möchte Jesus nachfolgen? Ja, lass mich zu Ende lesen. Wir können noch mal fragen dann. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das heißt, ich nehme mich zurück. Ich spiele nicht mehr die Hauptrolle. Der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich täglich. Da könnt ihr selber mal drüber predigen, ne? Das ist mein Thema für euch. Ich predige heute nicht übers Kreuz. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Aber jeder weiß, als Jesus sein Kreuz auf sich nahm, wohin es ging? Nach Golgatha. Der nehme sein Kreuz auf sich, das heißt, Herr, ich möchte für dich leben. Und wenn es sein muss, bin ich bereit, auch mein Leben zu geben. Aber ich möchte dir nachfolgen. Der Kreuzpfad ist kein Kreuzfahrtreise. Es kann damit beginnen, aber je nachdem, wo du strandest, nehmen wir mal an, jetzt, wo sind die Leute? War das Dubai, wo sie festsitzen und kommen nicht da weg? Kreuzfahrtschiff, mein Schiff hier, habe ich gelernt. Tausende von Passagieren. Auf dem Kreuzpfad weißt du, dass Gott mit dir ist.
dass er dich gebraucht und dass er dich segnet. Und das wünsche ich dir, dass du Licht und Salz wirst und diese Gemeinde mit diesem neuen Auftrag. Mach es nochmal ganz schnell deutlich, Wiederholung. Gemeinde, Funktion 1 ist Gebet nach oben. Danken, flehen, Gebetsgemeinschaft, was es auch immer ist, nicht vergessen. Das ist wichtig. Stellen könnt ihr in der Bibel dazu finden. Das andere ist, oder soll ich sagen, nach innen gerichtet. Wir tauschen uns aus, wir ergänzen uns. Die Lehre ist da, die Seelsorge ist da, das fürbittende Gebet ist da. Und das dritte, dann immer im Fernglas. Wo muss ich hin? In die Ferne? Nein, das beginnt unter Umständen in deinem Mietshaus, wo du wohnst. Und backst einen Kuchen. Letztes Beispiel, ich verspreche es. Da feiert ein Gemeindeleiter aus Lübeck Geburtstag. Wer feiert keinen Geburtstag? Alle. Ja, der hat nicht nur einmal Geburtstag gefeiert, seinen, welchen nehme ich mal, 45. meinetwegen. Kann so lange her sein. Sondern der hat ihn dreimal gefeiert. Wie macht man das? Er wohnt in einem Mietshaus. Den ersten Geburtstag hat er mit seinen engsten Freunden gefeiert. Den zweiten Geburtstag, war einen Tag später, hat er mit dem Nachbarn an seiner Haustür gefeiert. Ich hatte Geburtstag und da ist noch Kuchen übergeblieben. Ich lade Sie gerne ein, das wäre ganz toll, wenn Sie kommen. Ach ja, ja, wie kommt, wer war denn gestern da? Was passiert, wenn man sich austauscht? Kommunikation. Dein Leben ist eine Demonstration deines Glaubens. Ja, ich sehe Sie immer, wie Sie sonntags da irgendwo hinfahren. Kommt ins Gespräch. Und dann der dritte Geburtstag. Ja, das war dann wieder zwei Tage später. Da habe ich dann den eingeladen, den anderen. Weil die beiden Nachbarn sind nicht so, die mögen sich nicht so unbedingt. Aber dann habe ich sie beide nacheinander zu mir eingeladen. Und was kam dabei raus? Demonstration des Glaubens. Wiederum, das ist auch eine Art, wie man evangelisieren kann. Wer hat hier keinen Geburtstag unter euch? Nicht heute, überhaupt keinen. Dann ist er entlassen. Aber wer einen Geburtstag hat, kann darüber nachdenken und sagen, wen lade ich dazu ein? Und ich gebe dir noch einen biblischen Tipp. Ich hatte mal 50. glaube ich. Dann lade nicht deine Freunde ein, sondern lade die Blinden, die Lahmen und die Krüppel und die von der Straße ein. Und ich hatte welche. Uschi, hatten wir welche da? Ja. Eine Blinde war dabei. Ich weiß nicht, wer noch dabei war. Es waren also Leute, wo ich gesagt habe, Herr, wir machen das, weil es in deiner Schrift steht. Und so könnt ihr euch gebrauchen lassen. Darin segne euch der Herr, dass ihr einfach Licht und Salz seid. Nicht, weil das müsst, sondern weil die Freude, wird ja reden, aber ich darf nicht, würde gerne, weil es auf eurem Herzen liegt. Amen. Ja, Herr, wir dürfen dir danken, dass du ein ideenreicher Gott bist. Und was ist die Absicht? Nicht die Mitgliederzahlen zu erhöhen, Herr, sondern Menschen für dich zu gewinnen, für das Reich Gottes. Herr, dass wir hier als Tempel des Heiligen Geistes uns hier innerlich aufwärmen und mit der Freude und mit dem Feuer wieder nach draußen gehen, in den Alltag, in den Montag und sind mit den Kollegen zusammen, sind mit der Schwiegermutter zusammen und sind mit den Kindern und Schwiegerkindern und den Kindern der Kinder zusammen, die wieder Freunde haben und das Haus durchflutet, diesen und jenen und dass wir, Herr, für dich ein Lob sind deiner herrlichen Gnade. Vater, in Jesu Namen. Amen.